Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Es ist eine Ehre, zum Geburtstag von einem Menschen zu singen, von dem man auch so viele Stücke singt.
So manche Stücke sind schon schwer, aber es macht Spaß.
Bach war auch Internatslehrer als Thomas. Kantor im Wechsel mit drei anderen Lehrern musste er immer für eine Woche darauf achten, dass sich die Kinder vernünftig benehmen, zum Beispiel nicht ihren Nachttopf aus dem Fenster kippen.
Der könnte mit seinen Kompositionen die Zierde der ganzen Nation sein, wenn seine Stücke nicht so unergründlich schwer wären, so düster, so schwülstig. Alle Stimmen gehen durcheinander und man kennt darunter keine Hauptstimme. Und da wird praktisch gesagt, eigentlich ist das viel zu schwer, was er macht.
Ich stelle mir den so vor, dass er ein junger Künstler ist, der genau um seine Begabung weiß, um das, was er wert ist und der seine Stellung in der Gesellschaft einfach beansprucht.
Er war nur die dritte Wahl für den Rat der Stadt Leipzig und sollte Musikgeschichte schreiben. Johann Sebastian Bach. 1723 wurde der Thüringer Hofkapellmeister aus Köthen nach einem mehrere Monate dauernden Auswahlprozess zum neuen Thomaskantor gewählt. 27 Jahre sollte er bleiben. Allein in den ersten 4 Jahren seiner Amtszeit in der Messestadt an der Pleiße komponierte der geniale Meister fast 90% seiner bis heute international gefeierten Kirchen- und Passionsmusik. Mit seiner Musik war er seiner Zeit weit voraus, sagen renommierte Bach-Forscher. Seine Kunst zu komponieren setzte Maßstäbe. 300 Jahre später und trotz intensiver Bach-Studien sind immer noch viele Fragen offen, wenn es um den Menschen Bach und sein Werk geht. Bach for Future lautet das Motto des diesjährigen Leipziger Bachfestes, das in wenigen Tagen beginnt. Wir wollen uns jetzt auf Spurensuche begeben. 300 Jahre Bach in Leipzig, das ist das Thema in diesem Wochenendjournal, zu dem ich, Alexandra Gerlach, Sie herzlich einlade. Traditionell wird in Leipzig am 21. März um Punkt 12 Uhr der Geburtstag Johann Sebastian Bachs gefeiert. Mit einem Geburtstagsständchen und, wie es sich gehört, mit einer ordentlichen Geburtstagstorte. Auch in diesem Jahr versammelten sich Leipziger Schulkinder sowie Bach-Fans von nah und fern, um dem berühmtesten Thomaskantor der Stadt ein Ständchen zu seinem 337. Ehrentag zu bringen.
Ich bin noch richtig nah ran hier nach vorne mit einer Erwachsenen, bitte. Die Kinder dürfen richtig rankommen.
Was habt ihr denn da dabei, eine Kerze? Aber was steht da drauf? 800 Jahre Thomaner. Okay, okay. Und was wisst ihr über Bach?
Dass er heute Geburtstag hat.
Und was noch? Was hat er gemacht in Leipzig, weißt du das?
Der hat Musik gemacht. Gedichte.
Sehr gut. Und ihr singt jetzt gleich?
Ja.
Was habt ihr geübt?
In den Bach-Geburtstag. Bach auf mein Herz und singe.
Darf ich euch mal was fragen? Was wisst ihr denn über Johann Sebastian Bach?
Er hat gelebt.
Er ist 1685 geboren.
Und er war Organist.
Ja, und Kantor in der Erzbischofskirche.
Er war ein Komponist, ja.
Und war sehr an Musik interessiert.
Wisst ihr auch, wo er gelebt hat?
Nein. Auch hier in Leipzig.
Direkt am Thomaskirchhof, dahin. Und was bedeutet das für euch, heute hier zum Geburtstag von Johann Sebastian Bach zu sein?
Es ist eine Ehre, zum Geburtstag von einem Menschen zu singen, von dem man auch so viele Stücke singt, so viel Literatur.
Ja, das ist cool. Richtig cool.
In der Menschenmenge entdecke ich Pfarrer Christian Wolf. Ab 1992 war er 22 Jahre lang Pfarrer an der traditionsreichen Thomaskirche zu Leipzig. Hier hat der aus Mannheim nach Sachsen gewechselte, streitbare Kirchenmann viele theologische und politische Debatten angestoßen und vorangetrieben. Seit einigen Jahren ist er im Ruhestand. Wie hat sich das für ihn angefühlt, kurz nach dem Mauerfall in dieser bedeutenden Bachkirche Leipzigs als Pfarrer zu arbeiten, frage ich ihn.
Ja, das war natürlich eine ganz spannende Aufgabe in der Zeit der Transformation der Gesellschaft, der umfassenden Transformation, an einem so zentralen Ort tätig zu sein. Auf der einen Seite diese ungeheure Tradition wieder mit Leben zu erfüllen und auch ihren Standort in der neuen Gesellschaft zu bestimmen und auf der anderen Seite die Menschen und mit den Menschen diesen Prozess der Veränderung zu leben. Und das nun an diesem Ort in der Leipziger Innenstadt tun zu können, ist letztlich ein Glücksfall.
Wie kann denn die Musik von Bach helfen bei diesem schwierigen Transformationsprozess?
Ja, weil die Musik Bachs sich mit den Krisen des Menschenlebens beschäftigt. Denn diese Musik ist ja keine Schönwetterangelegenheit, sondern sie behandelt die Extremthemen des Lebens. Krankheit, Sterben, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, in Verzweiflung geraten, am Ende zu sein und dann durch die Hoffnungsbotschaft des Glaubens wieder neu Boden unter die Füße zu bekommen. Ja? Und deswegen ist es ja auch so, dass Menschen, die keinerlei Beziehung haben zum christlichen Glauben, wie die meisten Kinder, die sich derzeit hier auf dem Thomaskirchhof bewegen, von einem vierständigen Bachchoral zutiefst berührt sind. Ja? Und das hat etwas zu tun mit der Glaubensgrundlage, die der Musik zugrunde liegt.
Welche Bach-Kantate ist denn Ihre Lieblingskantate? Wo holen Sie sich Kraft, wenn das dran ist?
Also, wenn ich mich absolut freuen will, dann höre ich mir eine Osterkantate von Johann Sebastian Bach an. Wenn es um die Grenzfälle des Lebens geht, dann ist es die Kantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
Den Kindern auf dem Thomaskirchhof geht es ähnlich.
Was empfindet ihr denn, wenn ihr seine Musik singt?
Freude.
Ja.
Ist das schwer, das zu singen?
Ja, also manche Stücke sind schon schwer, aber es macht Spaß.
Ja, das ist die Hauptsache, dass es Spaß macht.
Thank you.
Die Wahl Johann Sebastian Bachs zum Thomaskantor und Musikdirektor der Stadt Leipzig ist aus heutiger Sicht eine wichtige Zäsur in der Geschichte der evangelischen Kirchenkantate. Doch das war zum Zeitpunkt seines Amtsantritts noch gar nicht absehbar, wie Kerstin Wiese, die Leiterin des Leipziger Bach-Museums, vis-à-vis des hübschen Thomaskirchhofes, erzählt.
Das ist der Thomaskirchhof 1723, so sah es aus, als Bach eingezogen ist. Das Gebäude stand direkt bei uns gegenüber. Hier in dieser Thomasschule ist er eingezogen mit seinen 5 Kindern, mit seiner zweiten Ehefrau Anna Magdalena. Mit 2 Kutschen sind sie hier angereist von Köthen und haben ihren Hausrat mit 4 Wagen angefahren. Und dann sind sie dort sozusagen eingezogen. Und dem voraus ging aber nun die Wahl. Gell? Sie wissen ja sicherlich, dass das nicht so leicht war, sondern dass es ein Jahr gedauert hat, bis das Amt wieder besetzt werden konnte. Das Thomaskantorat war ein städtisches Amt und eigentlich ein Amt auf Lebenszeit. Der letzte Thomaskantor Johann Kuhnau war verstorben im Juni. Und dann haben die Leipziger gedacht, alles kein Problem, sie wissen schon, wen sie haben möchten, nämlich Georg Philipp Telemann. Das war sofort der Favorit. Mit dem hat man Kontakt aufgenommen. Der war auch bereit sozusagen. Zunächst hatte man den Eindruck. Und dann hat er aber frecherweise nach 3 Monaten abgesagt. Nachdem er in Hamburg bei seiner Stellung nachverhandelt hatte, gute Bedingungen herausgeschlagen hatte und dann hat er hier tatsächlich abgesagt. Und der Stadtrat stand wieder am Anfang. Was tun? Die zweite Runde wird eröffnet. Und das Problem war auch, dass es verschiedene Meinungen in der Politik gab, wie das heute auch so der Fall ist. Und wie Sie sehen hier, Schulmeister versus Kapellmeister. Also was soll der neue Thomaskantor eigentlich können? Es gab die eine Fraktion, die wünschten sich einen professionellen, berühmten, tollen Musiker. Da war das nicht so wichtig, ob der nun die Knaben informieren kann, den Schuldienst, den traditionell ausführt. Und dann gab es aber die anderen, die legten ganz großen Wert darauf, dass es ein traditioneller Kantor ist. Und dann kamen 2 neue, aussichtsreiche Kandidaten, nämlich Christoph Graupner, Hofkapellmeister aus Darmstadt, und Johann Sebastian Bach, Hofkapellmeister aus Köthen, die nun beide eingeladen wurden zur Kantoratsprobe. Aber bevor diese Probe überhaupt stattfand, sowohl von Graupner als auch von Bach, hat sich der Stadtrat dann eigentlich schon darauf fokussiert und hat gesagt, sie wollen Christoph Graupner zum Thomaskantor wählen. Also bevor überhaupt die Kantoratsprobe stattgefunden hat. Und Graupner war in Leipzig auch schon bekannt gewesen, genau wie Telemann. Telemann kannte man in Leipzig. Der hatte die Oper geleitet, der hatte die Musik in der Neuen Kirche revolutioniert, der hatte in Leipzig studiert, den kannten mit Sicherheit auch die Stadträte, die eben hier diese Wahl zu verantworten hatten. Und Graupner war Thomas-Schüler gewesen, hatte in Leipzig studiert und hatte jetzt die Nase vorn. Aber ein großer Nachteil des Hofkapellmeisteramts liegt ja darin, dass der Fürst über einen bestimmen kann, wie man möchte. Wenn der Fürst nicht möchte, dass man nicht geht, dann geht man nicht. Graupner musste in Darmstadt bleiben. Und jetzt gibt es eine Ratssitzung am 9. April 1723. Und jetzt ist es so, dass leider in dieser Ratssitzung der Protokollant rausgerufen wird. Er muss woanders hin und der Rest der Sitzung ist nicht protokolliert. Ärgerlich für uns heutzutage. Was wir wissen, ist, am 19. April unterschreibt Bach einen Vorvertrag. Und am 22. April wird er dann einstimmig zum Thomaskantor gewählt.
Siebenundzwanzig Jahre lang sollte Johann Sebastian Bach das musikalische Leben der Stadt Leipzig prägen. Von hier aus traten seine Kantaten und Passionen einen Siegeszug in die ganze Welt an. Doch worin liegt das Geheimnis seiner Musik? Und was war er für ein Mensch? Nur wenige schriftliche Zeugnisse sind erhalten geblieben, die über Bachs Leben Aufschluss geben könnten. Bach-Forscher Professor Peter Wollny steuert beim Rundgang durch das Museum auf ein großes Porträt des legendären Komponisten zu. Gemalt hat es Elias Gottlob Hausmann. Kopien davon waren im 18. Jahrhundert beliebte Geschenke für junge Brautpaare, die etwas auf ihre musische Bildung hielten, erzählt Wissenschaftler Wollny.
Ich sehe in dem Bild einen zwar nach außen hin strengen, aber auch sehr humorvollen Menschen. Die Augen, die haben so was Grinsendes. Da ist auch ein Humor in den Mundwinkeln. Warum grinst der einen so an? Das ist die erste Frage. Und das zweite ist, warum hält er dieses Kanonblatt verkehrt rum? Der liest es ja nicht selbst, sondern er zeigt es dem Betrachter. Wir können die Noten so lesen, wie sie uns entgegen.
Ja, das ist lustig, das sehe ich jetzt erst. Genau, warum macht er das?
Bach zeigt uns diese musikalische Visitenkarte und scheint zu sagen, hier, wenn du dieses Rätsel lösen kannst, wenn du damit was anfangen kannst, dann bin ich auch bereit, mit dir zu reden.
Also erst wenn man auf Augenhöhe ist mit ihm, dann kann man mit ihm etwas anfangen.
So denke ich, ja. Also.
Was wissen wir denn sonst eigentlich über Bach? Was war das für ein Mann?
Also als junger Mensch mit 20 muss es ein richtig wilder Jugendlicher gewesen sein. Wir kennen ja Geschichten aus den Protokollen des Konsistoriums in Arnstadt, dass er sich eine Schlägerei auf dem Arnstädter Markt geleistet hat mit einem, ich glaube, ein, zwei Jahre älteren Schüler noch, dass die sich da in wilde Wortwechsel verstrickt haben. Und was als besonders anstößig empfunden worden ist von seinem Gegner, ist, der sagt, der kam da den Berg runter, also offenbar vom Schloss, mit einer Pfeife im Mund und mit einem Degen an der Seite. Also das muss irgendwas Dandyhaftes gehabt haben. Ne? Also das geziemt sich ja nicht für einen jungen Organisten eigentlich. Also ich stelle mir den so vor, dass er ein junger Künstler ist, der genau um seine Begabung weiß, um das, was er wert ist und der seine Stellung in der Gesellschaft einfach beansprucht.
Wo finden wir heute noch Quellen, die uns etwas über Johann Sebastian Bach verraten?
Anders als bei anderen großen Komponisten haben wir keine Briefwechsel, keine Tagebücher, keine persönlichen Aufzeichnungen. Man muss, wenn man über Bachs Persönlichkeit, über sein Leben etwas erfahren will, in mühsamer Kleinarbeit die kleinen Mosaiksteinchen zusammentragen.
War das eigentlich ein Genussmensch? Er sieht ja so aus, er hat ein bisschen Feinkostgewölbe, nicht? Er hat so einen kleinen Bauch und ja, er sieht eigentlich nicht so aus, als ob er so ein Kostverächter wäre. Wie sehen Sie das?
Ich nehme ein konkretes Beispiel. Als ich hier in Leipzig anfing, war meine erste Reise nach Halle und ich habe dort im Kirchenarchiv zwei Bach-Dokumente direkt gefunden.
Das ist ja lustig. Eine Quittung über die Erstattung von Reisekosten vom 15. Dezember 1713 und das zweite eine Aufstellung von Verpflegungskosten auch vom 15. Dezember 1713. Ich kann das nicht lesen. Können Sie es?
Ja. Also das obere, das erste, die Reisekostenerstattung ist von Bach selbst geschrieben. Der Hintergrund ist, dass die Vorsteher der Marktkirche in Halle Bach eingeladen hatten, dort ein Probespiel zu machen, eine Kantate aufzuführen und man hat ihm den damals vakanten Posten des Musikdirektors der Marktkirche angeboten. Und Bach lässt es sich eine ganze Woche lang in Halle gut gehen und das Interessante, also jetzt für als biografisches Dokument, ist die Quittung des Gastwirts, Gasthauses zum Goldenen Ring, erste Adresse in Halle, direkt am Markt. Und der Gastwirt schreibt hier, man sieht, der hat wie alle Sachsen Schwierigkeiten, bestimmte Konsonanten auseinanderzuhalten. Er schreibt Herr Pach, weil er P und B nicht auseinanderhält. Herr Pach hat an Rechnungen. Vor Speisung 2 Taler 16 Groschen, das ist schon eine ganze Menge. Also der hat wirklich kräftig gespeist. Für Bier 18 Groschen, weiß ich jetzt nicht, wie viel das ist. Dann für Branntwein. Also der hat sich schon mal einen Cognac oder so dann reichen lassen. Immerhin auch eine größere Summe. Dann, das war ja im Winter, im Dezember, für Einheizen. Der kriegt also sein Zimmer geheizt. Und schließlich für Tabak.
Ach, geraucht hat er auch.
Hat auch geraucht. Also das gehörte offenbar dazu. Der hat sich also richtig gut gehen lassen in der Zeit in Halle. Und er hat dann schließlich die ihm angebotene Position doch nicht angenommen, weil er im Hintergrund mit dem Herzog in Weimar, seinem eigentlichen Dienstherrn, verhandelt hat und dort mehr Geld rausgeschlagen hat. Thank you.
Der Dienst und Wohnsitz des Kantors und Leipziger Musikdirektors war 1723 die später abgerissene Thomasschule mit Internat gleich neben der Thomaskirche. Der Einzug der Familie Bach war zunächst Stadtgespräch, erzählt Museumsleiterin Kerstin Wiese. Und die Aufgaben des neuen Chorleiters vielfältig, aber nicht immer erquicklich.
Wir haben ja zwei große Schlafsäle für die Mitglieder des Thomanerchores, 55 Jungs, so zwischen 12 und 20 Jahren. Bach war auch Internatslehrer als Thomas. Kantor im Wechsel mit drei anderen Lehrern musste er immer für eine Woche darauf achten, dass sich die Kinder vernünftig benehmen, zum Beispiel nicht ihren Nachttopf aus dem Fenster kippen oder Essen klauen oder was auch immer. Wir haben hier viele Klassenräume. Zusätzlich waren etwa 150 externe Schüler, die dort unterrichtet wurden. Viele von diesen externen Schülern wollten natürlich Mitglied des Thomanerchores werden, weil man eine exzellente Ausbildung bekommen hat und gleichzeitig kostenfrei wohnen konnte und kostenfrei essen konnte. Das war den externen Schülern natürlich nicht vergönnt. Ein Speiseraum, es gab zweimal am Tag eine Mahlzeit, um 11 Uhr und um 18 Uhr. Die mussten aber schon morgens früh in die Kirche. Und da kann man sich auch wiederum vorstellen, dass sie natürlich zwischendrin irgendwie Äpfel oder Birnen klauen, weil sie Hunger haben. Und da sieht man auch die Wohnung der Familie Bach, das sind hier die Schwartenwörter, die Komponierstube direkt neben dem Unterrichtsraum. Und dann kann man sich jetzt auch vorstellen, dass er natürlich da nicht in Ruhe komponiert hat, sondern da kam Krach von nebenan, dann waren da die vielen Kinder im Haushalt, dann hatte er Privatschüler, die er unterrichtet hat, die natürlich auch gespielt haben. Dann hatte er viele Gäste überhaupt, also Karl Philipp Emanuel Bach hat ja mal gesagt, es sei zugegangen wie in einem Taubenhaus. Und das kann man sich eigentlich gut vorstellen, wenn man sich hier diese Situation anschaut.
Ist eigentlich von ihm überliefert, wie er diese Arbeit fand mit den Schülern?
Wir haben einen ganz berühmten Beschwerdebrief, bei dem er sich wirklich beschwert bei der Stadt Leipzig, weil er zu wenig Musiker hat, weil er auch zu wenig Chorsänger hat, weil viele von denen krank sind und weil auch die Schule oder die Stadt Leipzig nicht die besten Sänger auswählt, sondern nach anderen Kriterien entscheidet. Die Leipziger Stadt hatte natürlich Interesse, auch Leipziger Jungs dort aufzunehmen. Und Bach war das doch vollkommen egal. Auch die akademischen Qualitäten werden ihm egal gewesen sein, wenn das ein exzellenter Musiker gewesen ist. Also da prallten einfach Interessen aufeinander.
Da klingt das. Auch hier wieder eine halbe Note bei viel und dann davon eine Viertel.
Im Takt 5, da geht es ja eigentlich, da ist eine Achtel zu viel. Kann man keine.
Na, du musst den Takt vergessen. Jetzt, Karl Jesus hat das ganz anders eingeteilt. Okay. Es geht sich schon aus.
Weiter?
Ja. Lennart und Tristan, ihr beiden Lustigen, seid ihr dabei? Sehr gut. Okay, Bock noch einmal vom Himmel.
Den Thomanerchor Leipzigs hat Johann Sebastian Bach als Thomaskantor geprägt wie kein anderer vor oder nach ihm. Seine Motetten, Kantaten, Messen und Passionen bestimmen den Gesangskanon und das Repertoire eines der ältesten Knabenchöre der Welt bis heute. Schon im Eingang zum Alumnat, dem Internat der Thomaner, kommt man an dem großen Johann Sebastian Bach vorbei. Sein Porträt hängt neben denen anderer Thomaskantoren prägnant im Vestibül.
Ja, und dann gucken eine ganze Reihe von Thomaskantoren, das ist nur eine Reihe, mal gestrenge, mal liebevoll auf uns runter. Die Jungs singen die direkt an. Ganz drüben Cetus Calvisius, der Chorvater, Johann Hermann Schein, Moritz Hauptmann als Komponisten, die wir morgen auch singen werden. In der Mitte Johann Sebastian Bach.
Andreas Reitze ist der 18. Thomaskantor seit Johann Sebastian Bach in Leipzig. Der gebürtige Schweizer stammt aus Solothurn, hat viele Jahre selbst in einem Knabenchor gesungen und später Kirchenmusik, Orgel, Klavier, Cembalo sowie Chor- und Orchesterleitung studiert. Nach anfänglichem Widerstand gegen seine Wahl als Nicht-Leipziger zum Leiter des Thomanerchors im Dezember 2020 hat Andreas Reitze viele neue Akzente in der Chorarbeit gesetzt und einen guten Draht zu seinen Sängern gefunden.
Es vergeht kein Tag bei uns im Alumnat, wo die Jungs nicht in Berührung kommen mit Johann Sebastian Bach. Ich denke, die Kleinen, man stellt sich mal vor, die Neunjährigen, die jüngsten Thomaser, die bei uns singen, die sind sich dessen wohl gar nicht bewusst, was das für eine Tragweite hat. jeden Tag, im Moment beschäftigen wir uns intensiv mit den Kantaten 22 und 23, aber auch mit der Johannespassion. Ich mache mir das Leben nicht einfach, wenn ich mich auf solche Konzerte oder solche Passionen vorbereite. Ich bin immer froh, wenn ich dann Ansprechpartner hier im Bacharchiv habe, weil ich bin auf der Suche nach der sogenannten ominösen Urfassung der Johannespassion 1724.
Bach ist so präsent im Alumnat der Thomaner, dass man sich schnell die Frage stellt, ob es für den aktuellen Thomaskantor eher eine Freude oder eine Bürde ist, im Schatten des großen Meisters mit diesem berühmten städtischen Knabenchor zu arbeiten.
Bach beschäftigt uns jeden Tag. Ich habe mir graue Haare wachsen lassen. Meine Frau sagt jeweils pro Thomaner zwei graue Haare. Seit eineinhalb Jahren bin ich da mit dem Gewandhaus und wir gehen ganz viele neue Wege. Ich glaube, die ganz großen Komponisten, die fordern uns immer wieder neu heraus, auf die Suche zu gehen.
In Leipzig begegnet man Johann Sebastian Bach an vielen Orten. An Denkmalen, in den berühmten Bachkirchen St. Nikolai und St. Thomas, auf dem Thomaskirchhof, im Alumnat der Thomaner, im Gewandhaus oder auf der sogenannten Notenspur, einem Wanderweg, der zu den Häusern berühmter Komponisten leitet. Manchmal trifft man dabei Gästeführer Thomas Zemrich, der oft mit Perücke, Spitzenhemd und Notenrolle in der Hand im lichtgrünen Samtwams dann die Musikfans in der Figur des alten Bach durch Leipzig führt. Ausgangspunkt ist der frühere Platz der alten Thomasschule.
Es war ein Tollhaus. Meine Kinder, meine Schüler, die Thomaner, ja, alles Jungs. Da war natürlich ordentlich Leben in der Bude. Leider ist es dann vor 120 Jahren abgerissen worden. Ja, das ist in Leipzig so. Weg mit dem alten Zeug. Leipzig war viel zu reich, um alte Sachen zu erhalten. Die wollten neue Sachen bauen. Zum Glück hat sich dann herausgestellt, dass hier der Herr Bose mit mir befreundet war, mit meiner Familie. Und, das kann ich Ihnen versichern, ich war hier öfter Sonntagnachmittag zum Kaffee eingeladen. Ja, oben im Sommersaal, habe ich gehört, den haben Sie auch schon gesehen, haben wir auch Musik gemacht. Ja, alles musikinteressierte Leute in Leipzig. Ja, und dann habe ich noch den Telemann vertreten. Der hatte ja ein kleines Studentenorchester gegründet. Das zeige ich Ihnen nachher, wo das gespielt hat. Gibt es auch nicht mehr das Haus, auch den Ort gibt es noch. Ja, also hier habe ich gewohnt bis 1750 und dann mit 65 Jahren. Oh, kein Alter. Da hat es mich dann dahin gebracht. Und es hat lange gedauert, bis dann meine Überreste dann in die Thomaskirche gekommen sind. Dort können Sie die heute noch besichtigen. Ja. Legen Sie ein kleines Blümchen hin zu meinem Geburtstag. Ja. Aber was viel schöner ist, dort wird jede Woche meine Musik gespielt, meine Thomaner. Gibt es immer noch. Ja. Freitag, Samstag, ja, und dann natürlich an Feiertagen. Da sind die Thomaner immer da. Da ist ständig meine Musik zu hören. Natürlich nicht nur meine. Ja. Also was wäre die Musikwelt, wenn nur meine Musik gespielt würde? Da gibt es doch viel mehr. Ja. Wenn man heute meckert, ja, moderne Musik. Ah, das ist doch so modern, das wird keiner lange hören wollen. Das ging mir genauso. Das muss ich mir ständig anhören.
Doch auch vor den Toren der Stadt findet man Spuren von Johann Sebastian Bach, die jetzt in einem ganz anderen Kontext zu neuem Leben erweckt werden. Bis 2025 soll im ehemaligen Tagebaugebiet von Espenhain nahe dem kleinen Ort Störmtal ein 25 Hektar großer neuer Mischwald entstehen. Mit viel Mühe und ausschließlich aus Spenden finanziert, wird dieser Bachwald nachhaltig in einer künstlich geschaffenen und geschütteten Landschaft aufgeforstet. Er wird langfristig helfen, den ökologischen Fußabdruck der internationalen Bachfangemeinde, die alljährlich zum Bachfest einfliegt, auszugleichen. Ein nicht ganz einfaches Vorhaben.
Also wir befinden uns jetzt im rekultivierten Tagebau Espenhain. Und zwar im Randbereich des Störmtaler Sees.
Förster Olaf Kroggel stoppt den großen Pickup auf der Sandpiste und öffnet die Fahrertür. Wir stehen am ersten Teil des neu angelegten Bachwaldes. Genau dort, wo vor wenigen Jahren noch eine kahle, geschundene, ausgebaggerte Landschaft war, durch den Braunkohleabbau. Kroggels Blick schweift zufrieden über das gegen Wildverbiss eingezäunte Feld in leichter Hanglage. Dort wiegen sich die ca. 1 Meter großen, schlachsigen, belaubten Pflanzenstängel im ruppigen Wind.
Es wächst, es ist also alles gut angewachsen.
Also das ist auch ein Stück Bachwald?
Das ist alles schon Bachwald. Ja. Das war quasi der erste Bauabschnitt, den wir hier bepflanzt haben.
Und der ist jetzt 2 Jahre alt?
Das ist 2 Jahre, also 2,5.
Die Idee für den sogenannten Bachwald stammt aus dem Jahr 2019 und kommt von Bachfestintendant Professor Dr. Michael Maul. Katharina Riedeberger ist seine Assistentin und zugleich Bachwaldbeauftragte des Leipziger Bacharchivs.
Und die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich die, dass wir ja ein internationales Musikfestival sind. Wir haben Gäste aus über 47 Ländern bei uns in Leipzig jedes Jahr im Juni zu Gast. Und natürlich ist mit diesem internationalen Publikum ein unglaublicher CO2-Ausstoß verbunden, weil natürlich die Gäste vorwiegend fliegen aus den USA, aus Japan, aus Südamerika. Und wir schon seit längerer Zeit die Überlegung hatten, wie wir da irgendwie einen Ausgleich schaffen können. Und zwar einen Ausgleich, einen lokalen Ausgleich.
Ein passender Ort, um das Treibhausgas CO2 mit Hilfe neuer Bäume zu binden, war schnell gefunden. Doch das Terrain schwierig zu bewirtschaften. So auch nahe der kleinen Gemeinde Störmtal, die von der Abbaggerung verschont geblieben ist. Zu ihren Füßen breitet sich jetzt der türkisblau leuchtende und bis zu 60 Meter tiefe künstliche Störmtaler See aus.
Als Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren, 1723, hier seine Stelle angetreten hat, hat er seine erste Dienstreise nach Störmtal unternommen. Und zwar hatte er da einen Auftrag bekommen, eine neue Orgel, und zwar eine Hildebrand-Orgel, durchzuchecken. Also zu schauen, ob die gut ist, ob die auch wirklich ihr Geld wert ist. Und Bach ist da eben hingefahren und hat dort in Störmtal auch gleich eine Kantate, eine selbstkomponierte Kantate zur Aufführung gebracht. Und somit steht der kleine Ort Störmtal und die kleine Kirche und die Hildebrandorgel natürlich in ganz engem Bachbezug.
Erzählt Katharina Riedeberger vom Bacharchiv Leipzig. Bis 2025 sollen vis-à-vis der kleinen Störmtaler Kirche am anderen Seeufer rund 25 Hektar Laubmischwald aufgeforstet werden. Knapp 10 Hektar sind schon gepflanzt. Finanziert werden die jungen Setzlinge und ihre Pflege ausschließlich aus Spenden. In einer völlig neu geschaffenen Landschaft, die mit der zu Johann Sebastian Bachs Zeiten nichts gemein hat, freut sich Forstmann Olaf Kroggel.
Ja, er wird es nie wieder erkennen, selbst wenn man ihn jetzt hier mal ausgräbt und oder klont und sagt, ja, guck mal, es ist deine Landschaft, er wird es nicht wieder erkennen. Thank you.
Mit einer unglaublichen Energie und Kreativität schuf Bach allein in seinem ersten Jahr in Leipzig fast 50 neue hochkomplexe Kantaten. Sein fesselndes Magnificat und die Johannespassion. Selbst aus Sicht der Musikexperten sind es allesamt Meisterwerke in einer atemberaubenden musikalischen Qualität. Geschrieben wurden sie in einer kleinen Komponierstube mitten im Trubel der Thomasschule und gleich neben der Küche. Im Leipziger Bachmuseum kann man seine Arbeit an einem speziellen Komponiertisch nachvollziehen und sich selbst ausprobieren. Museumsleiterin Kerstin Wiese hebt sacht einige der auf dem Tisch abgestellten Alltagsgegenstände an. Eine alte Kaffeemühle, einen Zinnteller, eine Klanggabel, einen Schlüssel oder einen Kerzenhalter und löst damit verschiedene Töne aus.
Also die Komponierstube war ja wirklich der kreative Raum von Bach und wir wollten halt einen Raum, in dem die Besucher jetzt auch kreativ werden können. Das sind jetzt alles Objekte, an die wir Geschichten anbinden. Und ich kann jetzt die Musik machen zum Beispiel. Der Kontrapunkt ist 1 aus der Kunst der Fuge. Ich kann den auch rückwärts spielen. Ich kann die Glocken der Thomaskirche glocken lassen. Das ist ein Geräusch, was Bach wirklich beeinflusst hat auch. Und Glocken kommen oft vor in seinen Kompositionen. Wir haben hier eine Uhr. Und in dieser Kantate ist das Ticken der Lebensuhr. Lieber Gott, wenn werde ich sterben? Die Lebensuhr tickt. Und das sind Dinge, wir versuchen zu zeigen, mit welchen Themen sich Bach hier auseinandergesetzt hat. Oder hier haben wir, das ist ein Jakobsstab, oder Kreuzstab, Jakobsstab, ein Objekt, mit dem man, ein nautisches Messinstrument eigentlich. Und der Kreuzstab ist natürlich der Kreuzstab Christi. Und es gibt die Kreuzstabkantate. Und was Bach macht, ist, er vertont, er hat im Cello ein Wellenmotiv. Es gibt ein Rezitativ, da geht es eben um die Wellen des Meeres. Man kann die Musikstücke dann da richtig anhören und man kann eben hier dann auch die Hintergrundinformationen haben zu all diesen verschiedenen Objekten, die wir hier präsentieren. Und dieser Tisch bietet einem einerseits die Möglichkeit zu spielen. Ich kann sozusagen hier ganz wilde Musik machen, wenn mir danach ist. So möchte unser Klangkünstler gerne, dass wir das benutzen. Stimmung ist natürlich auch wichtig für Bach. Das hier, europäische Musikstile, italienisches Konzert, französische Ouvertüre, polnischer Stil, auch gemischt oder so etwas. Das ist wie bei so einem DJ. Und hier haben wir dieses Liedgerät, wie wir es nennen. Hier können Sie einen Liedtext komponieren und dann können Sie das vertonen.
Nur wenig ist überliefert, was Johann Sebastian Bachs Zeitgenossen von seiner Musik hielten, erzählt Bachfestintendant Professor Michael Maul im Sommersaal des Bacharchivs. Und überhaupt. Die Komplexität seiner Kompositionen und die musikalische Interpretation seiner Werke stellt bis heute Bach-Forscher vor viele ungelöste Fragen, bekennt auch der Musikwissenschaftler und Bach-Festintendant Michael Maul.
Sie sehen tatsächlich, wirklich sich mit Bach beschäftigen, das bringt graue Haare, so. Weil wir einfach mit diesem Thema nicht fertig werden und selber, glaube ich, ganz besessen davon sind. Es ist ja ganz erstaunlich, da hat vor 300 Jahren ein Thüringer hier in Leipzig, namentlich in den ersten 3-4 Jahren, praktisch Woche für Woche eine neue Kantate komponiert. Das war nichts anderes als ein musikalischer Kommentar zum Sonntagsevangelium für diese spezifische Gemeinde am Thomaskirchhof. Also richtige Gebrauchsmusik. Und diese Musik hat in den letzten 150 Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben, dahingehend, dass sie so viel musiziert wird heute wie nie zuvor. Letzten Sommer war ich in Malaysia unterwegs. Da haben die gerade die Erstaufführung der Matthäus-Passion für Malaysia gemacht. Und der Dirigent erzählt mir eine ganz rührende Geschichte, kam hinterher nach einer Aufführung irgendwo in Borneo ein buddhistischer Mönch zu ihm, hat sich bedankt und gesagt, ist ja ganz beeindruckt von diesem Stück. Ihm war gar nicht klar, dass der Jesus so gelitten hat. Ja, also was ich damit sagen will, es ist ja ganz erstaunlich, dass solche Gebrauchsmusik von vor 300 Jahren mit in einem religiösen Kontext, dessen Texte uns Deutschen schon manchmal schwerfallen zu verstehen, die begeistern heute eine ganze Welt, weil diese Musik eben neben ihrem ursprünglichen Gebrauchskontext offenbar sehr viel mehr transportiert und eben in der Lage ist, vielerlei Grenzen zu überwinden. Inzwischen ist tatsächlich, können Sie nachschauen, bei Spotify Bach der mit Abstand am meisten abgerufene Komponist, deutlich vor Beethoven und Mozart. Auf der Voyager-Sonde, die seit den 70er Jahren unterwegs ist in fremde Galaxien, ist Bach der einzige, der mit drei Werken vertreten ist. Also Bach ist sozusagen eine wirklich große Nummer. So.
Das heißt ja Bach for Future. Was für ein Gedanke steckt denn da dahinter und wie bilden Sie das ab im Programm?
Eigentlich sind es zwei Hauptsäulen, auf denen Bach for Future, was erstmal irgendwie wie so ein Slogan, wie ein unmotivierter Slogan klingt, steht. Was wir aber noch nicht gefunden haben neben den Werken, sind Zeitgenossen, die dabei waren, die einfach mal auch sagen, hey, das finden wir wahnsinnig super, was der Bach hier macht. Es gibt praktisch nahezu keine zeitgenössischen Aussagen über Bachs Aufführung. Das Einzige, was wir mal ein bisschen ausführlicher haben, ist dann aus den 1730er Jahren, dass da ein junger Leipziger, der später eine Musikzeitschrift in Hamburg herausgegeben hat, einen anonymen Brief veröffentlicht, den er in Wahrheit selbst geschrieben hat, wo er berichtet über den Musikdirektor in einer gewissen Universitätsstadt in Mitteldeutschland, der könnte mit seinen Kompositionen die Zierde der ganzen Nation sein, wenn seine Stücke nicht so unergründlich schwer wären, so düster, so schwülstig, alle Stimmen gehen durcheinander und man kennt darunter keine Hauptstimme und so weiter. Also wird praktisch gesagt, eigentlich ist das viel zu schwer, was er macht. Und daher könnte man durchaus sagen, das, was der Thomas Kantor Bach jetzt namentlich auch in seinem ersten Jahr, wo er also wirklich durchkomponiert hat, und zwar mit großem Engagement, mit unfassbar viel Kunst in den Werken versteckt, hat er eigentlich, das können wir heute sagen, hat er sicherlich nicht geahnt, mehr oder weniger for future komponiert. Weil jetzt haben wir es erfasst, was da drin steckt. Und nicht nur wir, sondern im Grunde auch der Rest der Welt. Das ist die eine Säule. Und die andere Säule ist, natürlich versuchen wir auch etwas darzustellen, ich glaube in all unseren Formaten, die wir hier planen, es ist ja auch Bachs Musik eigen, dass sie nicht nur universal ist, Grenzen überschreitet, sondern auch irgendwie universell einsetzbar ist. Und man kriegt ja diesen Bach auch nicht tot. Stücke, die er ursprünglich nur für Orgel komponiert hat oder für Solovioline, die haben Dirigenten für große Orchester arrangiert, ohne auch nur eine Stimme dazu zu komponieren. Und es klingt total schlüssig. Man kann das selbst auf dem Kamm blasen oder auf E-Gitarren. Wunderbar. Und im diesjährigen Bachfest werden wir viele solche Formate haben, neben den ganz traditionellen, wo wir den Bach auch einfach in überraschenden Kontexten präsentieren. Bach-Rezeption, die es ja jetzt schon 300 Jahre lang gibt, die ist immer noch im Fluss. Wir meinen heute, unseren Bach zu kennen und vielleicht so gut wie nie zuvor und meinen auch, jetzt spielen wir es richtig. Ich tippe allerdings, dass in 50 Jahren es wahrscheinlich ganz anders klingen wird. Also das alles meint Bach for Future.
Bach for Future bedeutet auch, dass seine 300 Jahre alte Musik heute keineswegs alt ist. Dass sie uns immer noch berührt und mitreißt, uns tröstet oder glücklich macht, ist ein Geschenk für unsere Ohren. Und das war unser Wochenendjournal. 300 Jahre Bach in Leipzig. Hier verabschiedet sich Alexandra Gerlach. Bis bald. Danke fürs Zuhören.